Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen zu dieser Fazitausgabe, in der wir über eines der wichtigsten Festivals für die Comicbranche sprechen, Angoulême. Das Festival steht nämlich auf der Kippe. Die Szene ruft zum Boykott auf. Und kein Freitag ohne bei Fazit ohne Premieren. Wir schauen nach Bergamo zum Donizetti-Festival und nach Aachen, wo ein neues Stück der Autorin Sarah Kilter uraufgeführt wurde. Es ist aber auch der Freitag, an dem wir Abschied nehmen von Haag Boom. Er ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Ein Filmemacher und Autor, der aus dem deutschen Nachkriegsfilm nicht wegzudenken ist. Sein Coming-of-Age-Drama Nordsee ist Mordsee aus den 70er Jahren ist inzwischen ja ein Klassiker des sozialkritischen Kinos, ebenso der Fall Bachmeier. Mit Fatih Akin schrieb er das Drehbuch zu Chick und aus dem Nichts. Mit ihm verband ihn eine lange Freundschaft. Die beiden machten zusammen am den letzten Film und ja, Fatih Akin erinnert hier bei Fazit auch gleich an Haag Boom. Zunächst aber der Nachruf von Dani Marquez.
Dass Haag Boom außerhalb von Amrum, wo er den Großteil seiner Jugend verbracht hat, ein eher ungewöhnlicher Name ist, das war Haag Boom immer bewusst.
Viele Leute fragen mich ja als erstes, woher kommt eigentlich dieser komische Name? Habt ihr euch den selbst ausgedacht? Weil Haag ist ein Amrumer Name, vielleicht auch ein nordfriesischer Name. Viele meiner Vorfahren hießen Haag.
Seine Jahre auf Amrum haben ihn für den Rest seines Lebens geprägt, betont er immer wieder. Geboren ist Haag Boom aber 1939 in Hamburg-Othmarschen. Er studiert schließlich Jura, arbeitet als Strafverteidiger. Ein berühmter Nachbar in Hamburg öffnet ihm eine neue Perspektive.
Als wir in der Warburgstraße wohnten, wollte der Zufall, dass in der Wohnung nebenan Horst Janssen, der große norddeutsche Grafiker, wohnte. Da hat sich schon bei mir eingeschlichen, dass so die Welt der Juristen nicht meine Welt sein würde.
Ende der 60er Jahre stürzt sich Haag Boom in die Filmwelt, steht als Schauspieler für Rainer Werner Fassbinder vor der Kamera. Schnell führt er auch selbst Regie. 1976 dreht er Nordsee ist Mordsee über zwei Rumtreiber im Teenageralter. Es wird einer der Hamburg-Filme überhaupt.
Neulich war ich hier in einer Kneipe, die nennt sich Hafenbahnhof. Da spielten die Nordsee ist Mordsee. Die Kneipe war knallvoll. Und da ist mir zum ersten Mal durch den Kopf gegangen, warte mal, du hast hier einen Film gemacht vor 40 Jahren. Vor 40 Jahren hast du einen Film gemacht, den spielen die Leute heute noch. Hast du einen Klassiker gemacht? Ich konnte das gar nicht glauben.
In den Hauptrollen, wie auch in einigen seiner anderen Filme, sein Stiefsohn Genghis und sein Adoptivsohn Uwe Boom, der ein sehr erfolgreicher Schauspieler wird und überraschend 2022 verstirbt. Haag Boom kann mit leuchtenden Augen von Familienfeiern erzählen, wo bis zu 25 Menschen an einem Tisch zusammenkommen.
Ich bin so ein Familienfreak.
In seiner Arbeit erzählt Haag Boom immer wieder von Jugendlichen mit Problemen, aber auch von der Frage nach Gerechtigkeit im Rechtsstaat. Wie in Der Fall Bachmeier über eine Mutter, die den Mörder ihrer Tochter tötet.
Im Gegensatz zu einigen meiner Kolleginnen und Kollegen glaube ich eben, dass das Kino überhaupt ein emotionaler Gefühlsprozess ist.
Filme sollten zugänglich sein, nicht verklausuliert, findet er. Das lehrt er auch jahrzehntelang seine Studenten. Anfang der 90er Jahre gründet er den Filmstudiengang an der Uni Hamburg. Das größte Talent, dem er je begegnet ist, ist heute Golden Globe-Preisträger und aus Altona heraus international bekannt geworden. Fatih Akin.
Man musste auch einen Kurzfilm vorweisen. Er hatte aber keinen Kurzfilm, sondern irgendwie 400 Meter belichtetes Material. Und man musste sich entscheiden, ob man Regie, Drehbuch oder Kamera oder Produktion studieren wollte. Und er wollte alles studieren.
Zusammen schreiben sie Drehbücher, unter anderem für Chick und Aus dem Nichts. Und viele Jahre auch an der filmischen Umsetzung von Haag Booms Jugend auf Amrum.
Also jeder Film ist so wie ein neues Kind. Und jedes Kind ist in dem Moment, in dem es geboren wird, der Mittelpunkt. Und so ist das beim Film auch.
Und am Telefon ist jetzt dieses größte Talent, dem Haag Boom je begegnet ist, nämlich der Regisseur Fatih Akin. Guten Abend.
Hallo.
Fatih Akin, Sie haben einige Filme mit Haag Boom gemacht. Chick zum Beispiel, Aus dem Nichts, das NSU-Drama und den letzten Amrum, der ja gerade auch in den Kinos läuft. Aber Sie waren doch viel mehr als Kollegen.
Wir waren Freunde und wir sind so richtig so zusammengewachsen. Wir haben so eine Geschichte. Wir waren nicht Freunde von Anfang an. Haag Boom war für mich als sehr junger Filmemacher, also der am Anfang seiner Karriere stand, war Haag eigentlich so ein Leuchtturm und so ein Vorbild. Das war der Regisseur, der Nordsee ist Mordsee und Yasemin gemacht hat und der eben diese Hochschule hatte, diese Filmhochschule, auf die ich mich beworben habe und an der er mich auch nicht genommen hat.
Ah.
Ja, also der hat mich in unserer allerersten Begegnung haushoch rausgeworfen. Ja, also der hatte auch einen Ruf, ne? Er galt so als kauzig und knurrig und ich kam dann mit meinem ersten Film, hatte so eine Filmdose und man musste, um bei ihm zu studieren, ein Studium schon vorweisen können. Es war ein Aufbaustudiumgang und das hatte ich natürlich nicht, weil ich sehr jung war. Ich kam direkt von der Schule und ich dachte zu ihm, das brauche ich nicht und ich bin genau richtig bei Ihnen und hier ist mein Film und schauen Sie sich den jetzt an und dann hat er mich rausgeworfen, um mich Jahre später zu fragen, ob ich bei ihm unterrichte.
Oh.
Ja, genau. Und das habe ich dann angenommen. Und er konnte sich an diese erste Begegnung nur noch vage erinnern. Er wusste nicht, dass ich derjenige war. Und dann hatten wir erstmal sehr unterschiedliche Auffassungen von Film und Filmunterrichten und so. Und sind dann auch aneinander geraten. Aber nicht jetzt so laut, sondern wir hatten andere Meinungen. Und dann gab es einen Moment, da hatte ich, und jetzt wurden wir Freunde, da hatte ich so eine persönliche Krise. Ich hatte einen Film gemacht, das war The Cut. Und ich hatte sehr viel riskiert mit dem Film, auch finanziell riskiert. Ich habe da 5 Jahre meines Lebens dran gearbeitet und über Nacht ist der Film verrissen worden von der Kritik und ist gefloppt und ich war am Boden zerstört. Und derjenige, der mich aufgesammelt hat und mich wieder aufgebaut hat und mir wieder den Mut gegeben hat, Filme zu machen, war Huck Boom. Also da wurde er, in der Zeit wurde er mein Freund.
Und er mochte diesen Film auch.
Naja, ich habe ihn früh den Film auch gezeigt als Kollege und nee, also er hat mich schon auf die Fehler hingewiesen von dem Film, aber Fehler gehören dazu und Scheitern gehört dazu und in so einem Moment, ja, wo man als Filmemacher so getroffen ist, so verwundet ist, dann ist das, was einen wirklich Trost geben kann, ein anderer Filmemacher, der das schon erlebt hat, der da schon durchgegangen ist und das war eben Haag. Und so wurde es eine sehr tiefe Freundschaft.
Ja. War er ein Mensch, wir haben ja auch gerade über diesen Begriff des Talents gesprochen, ne? Er hat sie sehr geschätzt. War das dann auch ein Mensch, der das vermitteln konnte? Also wussten Sie von ihm, für wie talentiert er sie hält? Konnte er das aussprechen oder war er da eher verhalten?
Nein, das habe ich ja auch nicht von ihm profitiert oder kokettiert. Ab dem Moment, wo er mich aufgesammelt hat und mich ermutigt hat, aus dem Nichts zu schreiben, und ich ihn mitgenommen habe. Und in der Zeit kam auch das Angebot, Schick zu machen, woraufhin ich ihn mitgenommen habe. Ab dem Moment waren wir nicht ebenbürtig, das trifft es nicht, weil dafür waren wir doch zu unterschiedlich und er hat eine andere Karriere nachzuweisen. Also ab dem Moment wurde er wirklich mein Lehrer. Nicht in der Schule, nicht in der Hochschule. Also alles ab Schick.
Da also war beim der Schreiben, so, ja?
Ja, genau. Da war der so... Der wusste einfach so wahnsinnig viel übers Filmemachen, wo ich wirklich verblüfft war, was der alles weiß, wie viel der alles weiß und wie er mir sein Wissen auch vermitteln konnte.
Wie hat er das gemacht?
Naja, natürlich durch die gemeinsame Arbeit, aber Haag ist auch nun sehr eloquent. Und Haag hat nun diese Schule auch gegründet. Und ich glaube, er war ein sehr leidenschaftlicher und guter Lehrer. Also er konnte sein Wissen eben vermitteln. Also wie machst du das? Du machst das, indem du eloquent bist, aber indem du dein Gegenüber, also dass du deine, was ist denn Lernen? Lernen ist Informationen weitergeben. Dass du die Information auf die richtige Weise weitergibst, so dass es beim Gegenüber auch ankommt. Also du hast immer eine gewisse Lücke und Haag spürt diese Lücke oder erkennt diese Lücke und er weiß eben, diese Lücke mit der richtigen Information zu füllen. Das konnte er wie kein Zweiter.
Er war ja aus der Riege der deutschen Autorenfilmer derjenige, der Geschichten erzählen wollte. Also nicht unbedingt so, ich sage jetzt mal, filmkünstlerisch überstrapaziert. Was würden Sie denn sagen, wie hat er erzählt? Was ist das Wesen seiner filmischen Arbeit?
Er ist auf jeden Fall jemand, der sofort auf den Punkt kommt in seinen Filmen. Er kommt gleich zur Sache, er eiert da nicht lange rum. Er ist ein sehr disziplinierter und versierter und gezielter Erzähler. Das habe ich an ihm immer geschätzt und damit konnte ich mich auch immer identifizieren. Ich habe das natürlich alles so gelesen über ihn, so seine Rolle in den 70er Jahren. Und irgendjemand hat das mal in letzter Zeit geschrieben, dass Haag Boom immer am Katzentisch des neuen deutschen Films saß. Und ich fand das immer eine große Ungerechtigkeit, weil die Art und Weise, wie ich Filme mache, kommen den Filmen von Haag Bohm, also der Erzählweise, doch recht nah. Also auch ich bemühe mich nicht eben lange rumzueiern, sondern auf den Punkt zu kommen. Das kann man schätzen oder nicht, das kann man mögen oder nicht, aber das sind nun mal unsere Naturelle. Und damit konnte ich mich eben immer identifizieren bei Haag. Darum war mir Haag zum Beispiel auch, das mache ich jetzt nicht als Diss, Haags Werk war mir näher als das Werk von Wenders. Haags Werk war mir näher als das Werk von, weiß ich nicht, Alexander Kluge oder solchen Leuten. Ja, also Haag war von all diesen Leuten der Erzähler und ich bin es eben auch. Und er hat mich dazu ermutigt, das zu tun.
Sprechen wir noch über die letzte Zusammenarbeit, Amrum. In Amrum ist Haag Bohm ja sogar auch noch mal in einer Szene zu sehen, wie er auf die Weite des Meeres blickt, wie symbolisch eine solche Einstellung mit heutigem Blick vielleicht auch wirkt. Amrum, die Insel, auf der er aufgewachsen ist oder seine Jugendjahre verbracht hat, was hatte er für ein Verhältnis zum Meer, zum Wasser? Hat er sich dazu damals bei den Dreharbeiten geäußert?
Er war ja bei dem Dreh selbst nicht mehr dabei, weil er eben zu krank war. Aber Haag war auf jeden Fall ein nautischer Typ. Seine ganze Familie, also seine Ahnen, hängen bei ihm im Zimmer, in der Wohnung. So ähnlich wie bei Amrum, seine Vorfahren. Also wie in der Szene, wo dann da die Ahnen im Hintergrund hängen. Und das ist bei Haag auch so. Es sind sogar die Bilder von Haag, die da in diesem alten Haus hängen. Und Haag kommt aus einer Familie von Kapitänen, von Walfängerkapitänen. Ja, und natürlich geben die irgendwie Erbinformationen weiter. Also Haag wusste viel über das Segeln und der konnte das auch. Und der wusste über Strömungen und der wusste über Wind und Wetter. Und also das ist schon so ein Seemannstyp gewesen. So, ne? Also war halt so Amrummer durch und durch. Es ist schade, dass er den Film nicht machen konnte. Also wer weiß, was für einen Film er daraus gemacht hatte, wie poetisch oder wie nautisch dieser Film geworden ist.
Wie war denn diese letzte Zusammenarbeit? War sie überschattet von dem Wissen darum, dass es möglicherweise der letzte Film ist?
Ja, ja, doch. Also er hat das selbst ja auch so angekündigt. Haag wollte erst einen anderen Film drehen. Also auch einen Film, der im Dritten Reich spielt, der aber viel zu teuer und viel zu aufwendig und viel zu verworren war. Und ich sollte das Ganze produzieren mit meiner Firma. Und das habe ich dann nicht geschafft. Und als wir dann beim letzten Geldgeber, der da noch übrig blieb, abgeschmettert wurden, war Haag am Boden zerstört.
Diesmal und da sagte, er.
Diesmal er. Und da sagte er nämlich auch genau das. Er sagte, das sollte mein letzter Film werden. Jetzt kann ich ihn nicht drehen. Und dann habe ich ihn gefragt, sag mal, warum möchtest du das denn drehen? Was ist dir denn da so am Herzen? Und dann meinte er, du, meine Eltern waren Nazis, sagte er. Und das würde ich gerne mit diesem Film verarbeiten. Und dann habe ich gesagt, warum machst du nicht einen Film über deine Eltern? Über dich und deine Eltern, das Verhältnis. Und dann hielt er es erst für Koketterie und dann habe ich ihm gesagt, hey, hör mal, der Alfonso Cuarón hat gerade Roma gemacht und Kenneth Branagh hat Belfast gemacht. Es war so eine Welle von Filmen, wo Regisseure so Filme über ihr eigenes Leben gemacht haben, so um und bei Corona. Ich sagte, du hast was zu erzählen. Also wenn jemand das Recht hat, etwas über seine Familie zu erzählen und was zu erzählen hat, dann du, Haag. Daraufhin hat er das Drehbuch geschrieben, ich konnte es finanzieren, den Film, und dann gab es eben einen Moment, wo ich ihn nicht versichern konnte. Und da habe ich angeboten, den Versicherern, wir machen den Film gemeinsam. Also ich bin der Ersatzmann. Ich stehe einfach hinter Haag und Haag macht sein Ding und ich bringe ihm morgens seinen Orangensaft und so. Und er dreht das und dann hatte er aber noch so einen Schlaganfall und der hat ihn dann ans Haus gebunden. Und dann hat er mich darum gebeten, dass ich den Film mache.
So, und jetzt ist Amrum in der Welt und es gibt diese Szene mit Haag Bohm, wo er aufs Meer blickt. Fatih Akin, welchen Film sollen wir uns anschauen oder sollten wir uns nochmal anschauen von ihm?
Ich würde raten, Nordsee ist Mordsee, auf jeden Fall. Und dann vielleicht gleich im Anschluss Chick, weil auch dazu haben wir das Drehbuch mit Lars Hubrich zu dritt gemeinsam geschrieben. Und dann würde ich auf jeden Fall nochmal Yasemin empfehlen und vielleicht auch das in einem Doppelfeature mit Gegen die Wand, ne, weil Yasemin mich sehr inspiriert hat, Gegen die Wand zu machen. Und dann Moritz, lieber Moritz, den ich ja persönlich mit für seinen stärksten Film halte. Und ganz zuletzt zum Abschied nochmal seinen letzten Film, eben Amrum.
Das ist ein ausreichender Plan für dieses Wochenende, Fatih Akin. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch.
Dankeschön. Dankeschön für die Möglichkeit, sein Werk nochmal bekannt zu machen.
Angoulême ist erstmal eine Stadt in Frankreich. Für die europäische Comic- und Graphic-Novel-Szene ist es aber auch der wichtigste jährliche Treffpunkt. Hier zeigen Verlage ihre Neuerscheinungen, hier vernetzen sich Autoren und Autorinnen, erhalten Preise, die sie bekannt machen. Hier erreicht man direkt das Publikum und natürlich schließen Verlage da auch Deals ab. Ein Ende dieser Messe in Angoulême wäre für die Szene sehr, sehr einschneidend und genau das droht. Grund dafür sind zahlreiche Vorwürfe gegenüber dem Veranstalter, Vetternwirtschaft, intransparente Buchführung und dann auch noch eine Vergewaltigungsanzeige. Inzwischen gibt es zwei Fronten. Die Betreiber des Festivals scheinen an dem Ausrichter festzuhalten. Zeichnerinnen, Zeichner und Verlage hingegen, die drohen jetzt sogar mit Boykott. Dazu gehört auch der Carlsen Verlag, mit dessen Programmleiter für die Comicsparte Kai-Steffen Schwarz ich vor der Sendung gesprochen habe. Hallo, Herr Schwarz.
Hallo.
Vielleicht können Sie mal etwas Licht in dieses Wirrwarr bringen. Unter Beschuss steht ja eine französische Firma, die heißt Neuvième Art Plus und deren Leiter Franck Bondou. Welche Rolle spielt denn dieses Unternehmen für das Festival?
Grob zusammengefasst ist im Prinzip so, das sind die, die das Festival leiten, also nicht ausrichten, sondern leiten. Man muss dazu wissen, das Festival ist natürlich inzwischen so groß, es hat eine große Auswirkung auf die ganze regionale Wirtschaft, auf die regionale Politik auch teilweise in Frankreich. Und es ist so, dass das, was da eben kritisiert wird, das ist inzwischen ein ganzes Bündel an Dingen, also eben ja Misswirtschaft bzw. Intransparenz bei den Entscheidungen der Organisation und dann eben auch diese Geschichte mit der Vergewaltigung, die angezeigt wurde, wohl im Jahr 2024, wo eine Mitarbeiterin dieses Festivalteams vergewaltigt wurde und das wurde dann so ein bisschen eher so wegmoderiert, beziehungsweise sie wurde auch noch entlassen. Das Problem ist akut für die französischen Verlage und auch vor allem die Autorinnen und Autoren, die das jetzt ja neu ausgeschrieben werden sollte, wer dann das Festival für die nächsten 9 oder 10 Jahre leiten soll.
Das heißt, es wird immer für so lange Zeit ausgeschrieben, ja?
Genau.
Vergeben.
Genau. Und da wurde im Prinzip im Vorfeld schon deutlich kritisiert, dass das eben so wie bisher nicht mehr geht und da haben sich dann entsprechend auch andere beworben und zur Überraschung oder auch negativen Überraschungen ist es dann so, dass dieses Unternehmen, Neuvième Art Plus, dass das wohl nicht einfach raus war und ein anderes Team das dann übernimmt, sondern das sollte eben ein Team sein, wo eben Neuvième Art Plus auch noch beteiligt war und sowohl von Künstlerinnenseite und Autorinnen als auch eben von den Verlagen ist eben jetzt da wohl das Fass übergelaufen, dass sie gesagt haben, nee, so wollen wir das in Zukunft nicht mehr haben, vor dem Hintergrund, dass es eben jetzt für die nächsten Jahre so ausgeschrieben werden soll.
Ja, jetzt war jüngst zu lesen, dass sich ein Kurswechsel abzuzeichnen scheint. Das war wohl gestern, nämlich, dass es ein neues Auswahlverfahren geben soll. Damit wäre doch dann das Problem eigentlich gelöst, oder?
Ja, möglicherweise schon. Allerdings, ich sage jetzt mal, da sind wir natürlich als ja, teilnehmender Verlag, der da mit einem Stand mit dabei ist. Wir sind da natürlich bei diesem Verfahren insgesamt sozusagen nicht im Detail involviert. Das heißt, wir gucken jetzt auch ein bisschen darauf, was die Verlage und Verbände dort sagen. Und da gibt es eben auch schon Kritik nach dem, was wir jetzt so gelesen haben. Das ist im Prinzip jeden Tag gibt es neue Nachrichten dazu für uns, dass da eben die auch sagen so, nee, das reicht noch nicht. Also ja, für uns ist das Festival natürlich sehr, sehr wichtig, aber sozusagen nicht überlebenswichtig im Sinne von Lizenzgeschäft. Da gibt es auch andere Messen wie beispielsweise Bologna oder die Frankfurter Buchmesse und so. Aber für die französische Verlagsszene oder die Comicbranche an sich ist das natürlich ein Festival mit großer Strahlkraft. Und wenn die das jetzt nicht schnell organisiert bekommen, glaube ich, dass da eben dann dieser Schaden droht, dass mindestens mal diese Ausgabe, die jetzt eben Ende Januar 2026 stattfinden soll, die nächste, dass die eben auch schon extrem gefährdet ist.
Ja, das ist ja schon in Kürze, sage ich mal, ne?
Ja. Ja.
Ja. Herr Schwarz, vielleicht können Sie noch mal kurz sagen, was zur Bedeutung von Angoulême. Nach meiner Wahrnehmung ist das ein Termin, diese Comicmesse, der in den letzten 10 Jahren doch auch für jemanden, der so nicht direkt in dieser Szene drin ist, enorm an Bedeutung gewonnen hat. Also wie wichtig ist diese Messe?
Ja, also wenn man das jetzt nur auf die Comicbranche sozusagen sieht oder Comicmessen, es ist die drittgrößte Comicmesse der Welt. ist offen fürs Publikum an allen Tagen und es kommen in der Regel bis zu 200.000 Menschen, die sich eben über ein verlängertes Wochenende das anschauen. Es ist natürlich jetzt auch nicht sehr zentral gelegen, das heißt, da pilgern sozusagen auch viele hin. Die ganzen Hotels in der Umgebung sind in der Regel zu und die lokale Wirtschaft hat da eben entsprechend auch Millionen Umsätze, die sonst halt weggehen würden. Und kulturell ist es eben ganz wichtig, dass, ja, das hat sich sozusagen über lange Strecke ja schon seit den 70er Jahren entwickelt, das Festival, aber da ist natürlich eine große Offenheit. Also Frankreich ist halt traditionell Comicland und die sind eben auch sehr offen, viele internationale andere Länder mit einzuladen, mit großen, wirklich sehr, sehr stark tollen, kuratierten Ausstellungen, mit Künstlerinnen und Künstlern, die eingeladen werden. Also alle die, die Rang und Namen haben und dahin können, die kommen dahin, teilweise eben auch aus Asien. Also das hat so gesehen für die Comicbranche oder eben auch alles, was damit zusammenhängt, tatsächlich eine weltweite Bedeutung, nicht nur kulturell, teilweise eben auch finanziell.
Das sagt Kai Steffen Schwarz vom Carlsen Verlag, der sich wie viele Comicautorinnen und Verleger einem Boykott gegen den Veranstalter des Festivals in Angoulême anschließt. Nächste Woche kommt Addington in die Kinos, ein Film mit Joaquin Phoenix, der einen konservativen Sheriff in einer Kleinstadt in New Mexico spielt. Er ist ja eigentlich ein sehr medienscheuer Mann, aber ein Interview hat er mit einem deutschen Medium geführt, und zwar mit uns. Und da spricht er auch über die Spaltung der US-amerikanischen Gesellschaft.
Wenn wir so selbstgerecht werden und uns sicher sind, was richtig und falsch ist in der Welt und was die Lösungen sind, dann wird es gefährlich. Das untersucht dieser Film. Diesen Moment, in dem wir alle zu unseren eigenen Individuen in unseren eigenen Welten wurden und unser eigenes persönliches Wettrüsten begann, das durch die sozialen Medien noch verstärkt wurde.
Joaquin Phoenix, das ganze Interview können Sie morgen in unserem Magazin Vollbild mit Susanne Burg hören.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Das Musiktheater an der Wien ist bei den International Opera Awards als Opernhaus des Jahres ausgezeichnet worden. Die österreichische Bühne erhielt die Ehrung am Abend in Athen. Der Preis für die beste Neuproduktion ging an die Inszenierung von »Die Ausflüge des Herrn Brodschek« von Leos Janacek, eine Koproduktion der Berliner Staatsoper, des Nationaltheaters Brünn und des Königlichen Theaters in Madrid. Wien gilt als eins der kulturell reichsten Zentren Europas. Jetzt will die Stadt künftig bei Kulturstipendien sparen. Das berichtet der österreichische Standard. Ab 2026 soll die Zahl der Arbeitsstipendien fast halbiert werden und sinkt von 84 auf 48. Die Stadt begründet den Schritt mit einer notwendigen gesamtstädtischen Budgetkonsolidierung. Auch aus der Theaterszene werden die Kürzungen kritisiert. Mit nur 10 statt bisher 24 Stipendien drohe ein gefährliches Austrocknen der freien Szene. Gerade Arbeitsstipendien ermöglichten KünstlerInnen, neue Konzepte zu entwickeln. Auch deshalb habe sich in Wien eine starke freie Szene entwickelt, die international mit neuen Formaten anerkannt und sehr erfolgreich sei. Die Stadt verweist darauf, dass die Szene künftig mit anderen Förderinstrumenten unterstützt werden soll. Die britische Kulturministerin Liesl Nandy hat die Entschuldigung der BBC bei Präsident Trump wegen eines umstrittenen Fernsehbeitrags begrüßt. Der Beitrag habe nicht den höchsten Standards entsprochen, sagte die Ministerin. Deshalb sei die Entschuldigung gerechtfertigt. Gabi Biesinger.
Die Forderung nach Entschädigung weist der öffentlich-rechtliche Sender zurück. Zwar bedauere die BBC zutiefst die Art und Weise, wie der Videoclip bearbeitet worden sei, hieß es in einer Erklärung. Man bestreite jedoch entschieden, dass es eine Grundlage für eine Verleumdungsklage gebe. Die Sendung war 2024, wenige Tage vor den US-Wahlen, ausgestrahlt worden, die Donald Trump gewonnen hatte. Der Schnittfehler war vergangene Woche von der rechtskonservativen Zeitung Telegraph angeprangert worden. Am Wochenende waren daraufhin der Intendant und die Nachrichtenchefin der BBC zurückgetreten.
In der umstrittenen BBC-Sendung waren weit auseinanderliegende Ausschnitte aus der Rede Trumps am 6. Januar 2021 zusammengeschnitten worden. Dadurch wurde der Eindruck erweckt, der US-Präsident habe seine Anhänger zum Sturm auf das Kapitol aufgerufen. Die britisch-ukrainische Autorin Marina Levitska ist tot. Sie starb im Alter von 79 Jahren, das berichtet der britische Guardian. Erst mit 59 Jahren gab sie 2005 ihr literarisches Debüt mit dem Buch A Short History of Tractors in Ukrainian, zu Deutsch etwa Eine kurze Geschichte des Traktors auf Ukrainisch. Die Geschichte, eine Mischung aus Familienkomödie und Migrationserzählung, wurde zum Bestseller und in mehr als 30 Sprachen übersetzt. Auch ihre weiteren Romane verbanden Humor mit gesellschaftlicher Kritik und ihrer ukrainischen Familiengeschichte.
In Aachen kam heute ein neues Stück von Sarah Kilter zur Aufführung. Sarah Kilter, eine Autorin, die in den letzten Jahren von sich reden gemacht hat. Mit dem Stück White Passing zum Beispiel wurde 2022 dann auch vom Magazin Theater der Zeit zur Nachwuchskünstlerin des Jahres gewählt. Ja, und seitdem schreibt sie weiter, auch Drehbücher für Fernsehserien. Das neue Stück heißt Mysteryland. Das klingt nicht zufällig nach Vergnügungspark und Rummel, denn es geht um eine Achterbahn. Besser gesagt um eine junge Frau, die unbedingt mal Achterbahn fahren will.
Du glaubst wirklich, dort im Nabel warten Vergnügen und Leichtigkeit auf dich?
Spätestens, wenn ich in der Achterbahn sitze.
Aber sie werden dich nicht reinlassen.
Und ich werde mich immer wieder in die Schlange stellen, bis sie mich reinlassen.
Und sie werden immer neue Gründe finden, dich nicht reinzulassen.
Und ich lasse mich nicht abschütteln, ich bleib dran. Für eine Fahrt mit der Achterbahn bin ich bereit, alles zu geben.
Und das ist viel zu viel.
Was weißt denn du schon?
Ich habe diese Achterbahn mit aufgebaut, mit meinen eigenen Händen. Und selbst mich haben sie nicht damit fahren lassen.
Christoph Orem war für uns bei der Uraufführung dieses Auftragswerks. Was hat es denn, Christoph, mit dieser zunächst mal etwas bizarr klingenden Geschichte und der Achterbahn auf sich?
Ja, es ist nämlich so, wir sind hier in einer Welt, in der wir eigentlich zwei Pole haben, wenn man so möchte. Wir haben den Nabel der Welt eben und den Rand. Und das steht so für alles und nichts, kann man sagen. Das steht für ein Nord-Süd-Gefälle. Das steht vielleicht auch für Klassismus, für Arm und Reich. Das steht vielleicht auch für eine Gesellschaft, in der Weiße und People of Color getrennt leben müssen. Und in dieser Welt ist der Nabel, eben ist das Zentrum des Nabels, ist die Achterbahn. Und hier hat man nicht nur Spaß beim Rumfahren, sondern hier bekommt man auch noch Zuckerwatte. Man sieht also, hier ist so eine Art Gesellschaftsanalyse eingedampft auf wirklich so ganz, ganz wenige Elemente und dann auch auf ganz, ganz wenige Figuren. Dieser Vergnügungspark, der ist, wenn man so möchte, wie das Stück hier auch heißt, das Mysteryland, vielleicht auch das Disneyland oder so. Und ich möchte an dieser Stelle verraten, das ist unsere junge Frau auch, das habe ich gar nicht erwartet bei so einem Stück, das ist unsere junge Frau, aber wirklich auch irgendwann schafft, auf dieser Achterbahn zu fahren. Allerdings fühlt sie sich da nicht super leicht und frei, sondern einfach, Verzeihung, aber so heißt es im Text, leer gekotzt.
Leer gekotzt. Ja, das klingt nach einem Stück, das sich vielleicht den großen Themen unserer Gesellschaft oder Gesellschaften annimmt, ohne die üblichen Buzzwords verwenden zu müssen. Ist es so?
Es ist schon so. Also natürlich ist Sarah Kilter eine Autorin, die man dann auch gerne mit diesem Begriff postmigrantisch, der ja vielleicht auch schon wieder aus der Mode gekommen ist, also dieses Werk so bezeichnen kann. Aber sie selbst sozusagen arbeitet sich und ihre Biografie auch immer in ihre Texte mit ein. Also sie hat einen algerischen Vater, sie hat eine deutsche Mutter. Dieses White Passing heißt, man geht noch als weiß durch. Das war ja dieses erste Stück von ihr. Und hier würde ich sagen, treibt sie dieses Thema von sich einfach noch ein bisschen weiter, indem sie das von einer persönlichen Ebene meinetwegen auf eine generelle Ebene hochhebt. Da haben wir dann eben diese Geschichte, die so ganz knallhart erzählt wird und ganz zurückgenommen erzählt wird. Also, dass man eben hier eine Szene hat, in der eine Security-Person mit dieser jungen Frau an einer Mauer spricht, in der dann eben ein alter Mann hinter dieser Mauer mit der jungen Frau spricht, die es ja inzwischen schon näher an den Nabel herangeschafft hat. Dann haben wir in einer anderen Ebene noch ein Chor. Wir sind ja hier auch im Theater, ja, der theatrale Chor natürlich. Und der benennt einfach, ich sag mal so, die Widersprüche der Gesellschaft. Mancherorts geht es so, andernorts geht es so und macht diese Widersprüche auf uns so klar und so deutlich und vielleicht auch, wie ich das hier erzähle, überdeutlich, dass als Konzept klingt, ist eben so dieser Text trotzdem gut, weil er einen noch berührt und einen nicht langweilt und eben, obwohl er Gefahr läuft, eben nicht das Klischee reißt.
Ja, inszeniert hat hat das Ganze, Anne Habermehl, war ja wie gesagt eine Uraufführung. Mhm. Was hat sie daraus gemacht?
Also erstmal auch eine Version, die schön schlank ist und dann mit einer Stunde 20 Minuten auch kurzweilig wirklich. Das ist der Text auch eh schon und sie lässt dem Text natürlich dann auch viel Raum. Also eine quasi leere Bühne, im Hintergrund noch ein Zaun, das soll dann diese Mauer sein und eben drei Telefonzellen, die auf der Bühne stehen. Das ist dieses vom Nabel dann in den Rand zurück telefonieren, was ja auch so eine migrantische Urerfahrung ist, dieses in die Heimat telefonieren. Vielleicht hätte sie ein bisschen mehr sogar noch Anne Habermehl in der Regie auf diesen Text vertrauen können. Für meinen Geschmack hübscht sie das Bühnengeschehen ein wenig zu sehr mit Situationskomik auf. Der Text ist an sich auch schon mal komisch, wenn dann unsere junge Frau in ihrem albernen Maskottchenkostüm, das sie dann als Job hat, sie muss Maskottchen sein in dieser Nabelwelt, mit Ballettschritten über die Bühne tanzt. Das ist so vielleicht ein bisschen dick, aber was soll's? Sie gibt diesem Text auf jeden Fall einen Raum, den man mitnehmen kann, den man genießen kann und der eben dann auch diesen Text so zur Geltung bringt, dass man ganz am Ende auch wirklich merkt, aha, hier ist etwas erzählt worden, das einen wirklich angeht.
Ist es, klingt so zumindest, ein starker Theaterabend gewesen?
Bis auf diese Einschränkungen, dass die Regie vielleicht ein bisschen zu viel möchte und an der einen oder anderen Stelle auch etwas hölzern ist, finde ich, das ist ein starker Theaterabend, der wirklich auch irgendwie nochmal klar macht, dass es hier ein Angebot ist. Auch an eben, sagen wir mal ehrlich, wir sind dann in Aachen, in der Kammer, wir haben ein großes, ein bildungsbürgerliches, leicht ergrautes Publikum, das fühlt sich hier unterhalten. Aber es ist auf jeden Fall auch eine Einladung an ein ganz anderes Publikum, das sich vielleicht auch wirklich mit anderen Themen identifiziert, sich in diesen Theaterräumen einzufinden und auch dann mit dem, was auf der Bühne geschieht, identifizieren zu können. Also durchaus ein, ich möchte sagen, ein frischer Abend wirklich, der auch Spaß macht, ja.
Christoph Orem über die Uraufführung von Sarah Kilters Mysteryland am Theater Aachen. Und die nächste Vorstellung ist am 23. November. Christoph Orem, vielen Dank.
Gern.
Heute Abend hat das Donizetti-Festival in Bergamo begonnen, dem Geburtsort des Komponisten, der vor allem berühmt geworden ist mit seiner Lucia di Lammermoor oder Don Pasquale. Aber Donizetti, der war ungeheuer produktiv und hat noch viel mehr geschrieben, unter anderem Caterina Cornaro, die Oper zur Eröffnung des Festivals. Unser Kritiker Uwe Friedrich war dabei und er ist jetzt aus Bergamo zugeschaltet. Uwe, Caterina Cornaro habe ich noch nie gehört. Warum sollte man sich dieser Oper nähern oder sich mit ihr beschäftigen?
Das ist ein Spätwerk von Donizetti. Da schreibt er nicht nur originell, das macht er eigentlich immer, sondern auch mit einer großen künstlerischen Meisterschaft. Also er wird auch viel schneller fertig als in manchen seiner frühen Opern. Das ist relativ kurz, nur gute 2,5 Stunden. Und es ist sehr, sehr düster. Ein Historiendrama nach der historischen Caterina Cornaro. Die war mit Venedig, der Republik Venedig verbunden und Königin von Zypern. Ganz spannende Figur, die hier zur Protagonistin wird.
Inszeniert hat das Ganze Francesco Micheli, musikalische Leitung Riccardo Frizza. Die beiden haben ja schon öfter zusammengearbeitet. Ist das auch diesmal eine überzeugende Zusammenarbeit gewesen?
Das hat doch, zumal für hiesige Verhältnisse, ungeheuer viele Buß abgekriegt. Oh. Ich war ganz überrascht. Und das hat schon auch Gründe in der Inszenierung. Denn Francesco Micheli kam auf die Idee, eine heutige Caterina, die im Krankenhaus darauf wartet, dass ihr Mann operiert wird, sozusagen halluzinieren lässt das Schicksal der historischen Caterina. Das sieht dann aus, wie man sich im Klischee einen italienischen Historienschinken vorstellt. Kostüme von Alessio Rosati, sieht aus, als hätten die alle im selben Kaufhaus in der Teppichabteilung eingekauft. Und die Szene von Matteo Paoletti Franzato ist allerdings hochspannend, weil die eine Seite von drei beweglichen Wänden ist ein modernes Krankenhaus, die andere Seite ist so Renaissance-Palastarchitektur. Und wenn dann mal die Nachtwächter, die Renaissance Renaissance-Nachtwächter durch eine Tür gehen und auf der anderen Seite der Wand kommen zwei Krankenpfleger raus, dann kriegt man so eine Ahnung davon, was Micheli wohl gewollt hat. Aber das funktioniert so gar nicht mit diesem Stück, weil dann, es geht natürlich um ein Liebesdreieck, um einen verschmähten Liebhaber und einen erzwungenen Mann. Und dieser erzwungene Mann muss dann den verschmähten Liebhaber operieren. Nein, genau umgekehrt. Jedenfalls stirbt der Arzt während der Operation. Eigentlich fällt er im Krieg und man sitzt da und denkt, das ist jetzt echt so an den Haaren herbeigezogen, dass es fast schon wieder lustig ist. Es ist allerdings super dirigiert von Riccardo Frizza und wir hören mal einen Ausschnitt.
Ja, ist ein Ausschnitt, ein Mitschnitt aus der Premiere tatsächlich, ne, von heute Abend.
In der Tat, da haben wir sie also alle so, wie wir sie tatsächlich im Saal gehört haben. Das waren Lusignano Vito Priante, für mich der überzeugendste Sänger Eneas Scala als Gerardo. Gelinde fehlbesetzt, eigentlich ist das wirklich nicht sein Repertoire. Der macht das mit sehr viel Kraft und muss dann dafür auch einen Preis bezahlen, dass zum Beispiel die harmonischen Verläufe von Donizetti doch eher verwischt werden. Das ist schade, weil das Stück insgesamt ein bisschen unter Wert verkauft wird. Carmela Remigio in der Titelpartie hat mich auch nicht ganz zufriedengestellt.
Was steht denn sonst so auf dem Plan bei diesem Festival in Bergamo? Und auch wo, muss man vielleicht fragen, denn die Aufführungen, die finden ja längst nicht mehr nur in den beiden Opernhäusern der Stadt statt.
Also Caterina Cornaro und Il Furioso nell'Isola di Santo Domingo sind im Teatro Donizetti. Dann gibt's noch einen Doppelabend Il Campanello und Deux Hommes et une Femme. Alles Werke, die ich noch nicht auf der Bühne gesehen habe. Das ist auch so eine Spezialität des Festivals hier, dass die wirklich alles von Donizetti über die Jahre auf die Bühne bringen wollen. Außerdem gibt es eine Menge anderer Veranstaltungen noch. Eine hochinteressante Ausstellung mit der Rekonstruktion der historischen Kostüme. Man weiß nämlich, wie das damals in Neapel ausgesehen hat bei der Uraufführung. Und die sind sehr ambitioniert hier beim Donizetti-Festival, das auch für Familien und in die Stadt zu öffnen, mit vielen Veranstaltungen, die auch regen Zuspruch finden. Also hier in Bergamo hat man doch während der Festspielzeit immer das Gefühl, es ist auch ein Festival der Stadt und in der Stadt. In diesem Jahr hat gerade die künstlerische Leitung gewechselt. Riccardo Frizza, der Dirigent des heutigen Abends, ist jetzt der neue künstlerische Leiter, hat übernommen von Francesco Micheli, wickelt das jetzt noch so ein bisschen ab, was Micheli geplant hat, aber hat auch große Pläne für die kommenden Jahre. Also da darf man sicher gespannt sein, was die auch in der Zukunft machen.
Ein Festival zur kühlen, unwirtlichen Jahreszeit finde ich irgendwie besonders. Für uns ja ein bisschen gefühlt auch weit weg, dieses Komponistenfestival in Italien. Gibt es mehrere davon und Sie fahren da ja auch gerne hin. Kann man das vergleichen, zum Beispiel mit Wagner und Bayreuth, oder läuft das in Italien ganz anders ab?
Das läuft wirklich anders. Bergamo hat immer eine ganz spezielle Atmosphäre, weil es hier, es ist ja am Rand der Alpen zur Po-Ebene, es ist dann schon neblig, wenn man hier ankommt, schon wirklich herbstlich. Der Weihnachtsmarkt ist aufgebaut, ist immer speziell. Was das Tolle ist an diesen italienischen Komponistenfestivals, es gibt zum Beispiel Monteverdi in Cremona, es gibt Verdi in Parma, es gibt natürlich Rossini in Pesaro, das sind immer große Festivals. Feste. Das ist nie eine Weiheveranstaltung, wo gesagt wird, hier unser Nationalkomponist, Tiefe, Philosophie, die großen Lebensfragen, sondern dass es immer kommt zu uns, damit wir gemeinsam die Genialität dieser Komponisten feiern. Lasst uns gemeinsam ein Fest haben. Tolle Empfänge auch immer hinter ihr. Es gibt super Essen. In Parma ist das ja ohnehin kein Geheimnis mit dem Käse und dem Schinken. Aber auch sonst kann man die Atmosphäre wirklich nicht vergleichen mit diesem Weihepathos, das in Deutschland in solchen Fällen gerne herrscht.
Da können wir uns also was abschauen. Uwe Friedrich vom Donizetti-Festival bis zum 30. November in Bergamo. Und wir kommen hier bei Fazit zur Kulturpresseschau. Lotta Wieden hat die Feuilletons von morgen Samstag für uns gelesen.
Es geht um nichts Geringeres als Kultur und Demokratie. Und ja, es gibt auch was zu feiern. Zumindest für alle, die sich noch an diese historische Aussage erinnern. Ein Geschäftsmodell, das darauf beruht, dass diejenigen, die den Inhalt liefern, nichts bekommen. Das ist kein Geschäftsmodell, das ist Scheiße. Mit diesen Worten empörte sich im Jahr 2012 der Schriftsteller und Element of Crime-Sänger Sven Regner im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Recht hatte er, erinnert uns heute aus gegebenen Anlass Jens Uthoff in der Taz. Denn 13 Jahre nach Regners Wutrede hat der alte Tanker GEMA nun vor Gericht in einer entscheidenden Urheberrechtsfrage gegen das US-amerikanische Technologieunternehmen OpenAI gewonnen. Und das, so Uthoff, ist grandios. Die GEMA hatte geklagt, weil OpenAI 9 teils sehr bekannte Liedtexte, unter anderem Männer von Herbert Grönemeyer und Über den Wolken von Reinhard May, zum Training ihrer KI verwendet hatte, ohne dafür Lizenzgebühren zu zahlen. Obwohl OpenAI in Berufung gehen kann und das wahrscheinlich auch tun wird, ist Taz-Autor Uthoff ganz aus dem Häuschen. Dieses Urteil zeigt, schreibt er, Urheberrechte können das digitale Zeitalter überdauern. Ein alter bürokratischer Tanker wie die GEMA kann das wertvollste Start-up der Welt mit einem Unternehmenswert von 500 Milliarden Dollar juristisch in die Knie zwingen. Die alte Ordnung ist in der Lage, sich gegen die neue Unordnung zu wehren. Regulation statt Disruption. Karteikarte schlägt Kettensäge. Ebenfalls in Feierlaune, wenn nicht gar in Kampfesstimmung, Glenn Mikeleff, EU-Kommissar für Generationengerechtigkeit, Jugend, Kultur und Sport, in seinem Gastbeitrag in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Unter der Überschrift Kulturkompass skizziert der Mann aus Brüssel hier seine Vision für die europäische Kulturpolitik der kommenden Jahre, worunter sich, so viel sei hier verraten, lauter hehre Ziele befinden. Vom Schutz der politischen Unabhängigkeit kultureller Einrichtungen bis hin zur Erkenntnis, Applaus allein zahlt keine Miete. Mikeleff schreibt, Kultur ist Europas erste Verteidigungslinie. Mit einem etwas unterhaltsameren Blick nähert sich die Süddeutsche dem Thema im Gespräch mit Jan Böhmermann. Ganze 2 Seiten lang ist das Interview, das die SZ-Autoren Alexander Gorkow und Nils Minkmar mit dem Satiriker und TV-Moderator drucken. Es geht um Böhmermanns Kritik an Kulturstaatsminister Weimar, unfreiwillige Konzertabsagen, Antisemitismus und um Zugehörigkeiten. Frage der SZ: Viele haben derzeit Schwierigkeiten, eine politische Heimat anzugeben, sich politisch zu verorten. Sie auch? Böhmermann: Ich fühle mich seit etwa 1,5 Jahren ganz wohl mit dem Gedanken, ein radikaler Demokrat zu sein. Links, rechts, nebensächlich. Die entscheidende Trennlinie verläuft heute zwischen demokratisch und totalitär. Sind Sie für ein Verbot der AfD? Unbedingt. Und was, wenn das Verbotsverfahren nicht durchgeht? Böhmermann: Was wäre denn die Alternative? Als liberaler, demokratischer Staat die Selbstverteidigung einzustellen? Aus Angst vor anonymen Instagram-Kommentaren oder der Infratest-DiMAP-Sonntagsfrage? Wie sollten das dringend erforderliche Verbotsverfahren nicht nur unter dem Angsthasen-Blickwinkel betrachten? Klappt das oder nicht? Wir sollten den Rücken durchdrücken und sagen, wir, Die wehrhaften, mutigen Demokraten werden das natürlich schaffen. Uns mag jeweils dies und das trennen, aber gemeinsam wollen wir keine Nazis im Parlament. Das ist das Entscheidende.
Das war die Kulturpresseschau von Lotta Wieden und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Wir segeln heute in die Nacht oder wahlweise raus aufs Meer mit Udo Lindenberg, der den Soundtrack für Hag Bohms Nordsee ist Mordsee lieferte. Danke fürs Zuhören, sagt Marietta Schwarz.
Mann, nochmal schaffen wir das bestimmt nicht. Beim nächsten Mal krallen die uns bestimmt.
Vielleicht nächstes Mal. Aber lieber nächstes Mal einen Arsch voll kriegen, als jetzt gleich. Denk doch mal logisch. Je länger wir wegbleiben, desto weicher werden die Alten. Wie vom Gericht.
Ich träume oft davon, ein Segelboot zu klauen. Und einfach abzuhauen. Ich weiß noch nicht wohin. Hauptsache, dass ich nicht mehr zu Hause bin mit den Alten. Hau das nicht mehr hin. Jetzt wollen wir doch mal sehen, wie weit die Reise geht und wohin der Wind mich weht. Es muss doch irgendwo eine Gegend geben für so ein richtig verschärftes Leben. Und da will ich jetzt hin.